Ich bin auch nicht christlich. Ich denke nicht daran, dass es einen Himmel oder sowas gibt. Ich denke auch nicht an Gott oder so. Aber tatsächlich habe ich mir noch nie richtig Gedanken gemacht, ob es einen Himmel oder sowas gibt. Aber ich denke eigentlich da nicht dran.
Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin Timo und das war gerade eine der Antworten, die wir bei unserer Umfrage bekommen haben, ob die Menschen an den Himmel glauben und ein Leben nach dem Tod. Und vielleicht geht es dir ja auch ähnlich, ja? Und du hast dir auch noch nie so richtig Gedanken gemacht, ob es so ein Leben nach dem Tod gibt, ob es da weitergeht oder nicht. Und ich denke, das Thema ist ja auch irgendwie sowas Unangenehmes, ja. Man beschäftigt sich ja da auch nicht ganz so gerne mit, man will es am liebsten einfach aus seinem Leben canceln. Und das, obwohl ja auch jeder weiß, hey, den Tod gibt's und irgendwann wird er mich auch einholen. Und genau deshalb wollen wir uns heute mal auch damit beschäftigen, mit diesen Fragen hier im Abend der Jugend. Wollen wir mal drüber reden, wie kann ich mit solchen Situationen umgehen? Wie kann ich trauern? Und wie hilft mir der christliche Glaube auch zu einer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod? Weil ich glaube echt, dass wir als Christen da was zu sagen und zu geben haben. Und heute Abend dabei ist zum Beispiel YouTuber Johannes Mickenbecker von den Real Life Guys. Der hat ja letztes Jahr seinen Bruder Philipp verloren. Es war sehr tragisch und es wurde auch in sehr vielen Medien rauf und runter gespielt. Hat da viele Menschen inspiriert. Gleichzeitig spreche ich auch noch heute mit Künstlerin Alice. Sie hat ihren Bruder verloren und erzählt, wie sie diese Zeit danach gemeistert hat und wie sie auch da näher an Gott zu Gott gefunden hat. Und wir beantworten deine Fragen zum Thema Trauern. Du hast ja Fragen gestellt auf Instagram. Die beantworten wir gleich mit einer Psychologin. Und wir schauen auch nochmal auf diese Hoffnung, die wir als Christen haben. Wir starten jetzt rein mit dem Song Zusammen von Björn Amadeus.
Lass uns zusammen auf diese Reise gehen. Jedes Abenteuer Hand in Hand.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Ich bin Timo und ich bin jetzt im Gespräch mit Alice. Sie ist eine junge Künstlerin, 27, aus Berlin. Eigentlich heißt sie Elisabeth Hirschmüller. Und sie ist betroffen mit dem Thema Trauer, weil sie hat, als sie auch noch jünger war, ihren Bruder verloren. Und wir wollen mit ihr gleich mal drüber sprechen, ja, wie das so war für sie, wie sie damit umgegangen ist und wie das auch ihre Beziehung mit Gott verändert und geprägt hat. Und ich freue mich mega, dass Alice heute da ist, weil das ist natürlich auch ein Thema, wo jetzt nicht jeder einfach mal drüber spricht und das ist einfach auch was sehr Intimes und deshalb bin ich umso froh, dass ich heute Alice hier gewonnen habe und dass wir heute gemeinsam drüber sprechen. Hallo Alice!
Hi Timo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, voll gern. Du warst ja auch schon mal da hier bei Talita Kum, hast ein bisschen erzählt über dein Album, du machst ja auch Musik. Und in dem Interview da hast du ja auch erzählt, wie dein Bruder gestorben ist. Und heute wollen wir da mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wann warst du das erste Mal so mit dem Thema Tod konfrontiert?
Also das erste Mal, wo ich das wirklich erlebt habe, war eigentlich mit meinem Opa, als ich 14 war. Ich war damals nicht zu Hause, aber es ist auch ziemlich schlagartig gegangen. Dem ist eine Aorta im Bauch gerissen und der musste dann auch direkt ins Krankenhaus und ist dann leider im Krankenhaus verstorben. Also ich konnte leider nicht mehr richtig Abschied nehmen, aber das war so der erste Abschied, den ich von einem geliebten Menschen genommen habe.
Am 11. Oktober 2014 ist ja dein jüngerer Bruder, der Matthias, gestorben. Wie war das für dich? Wie hast du da drauf reagiert?
Ja, es war natürlich ziemlich krass. Ich habe das ehrlich gesagt die erste Zeit überhaupt nicht gecheckt. Also direkt an dem Tag, als es passiert ist, war ich eh total unter Schock. Ich habe da eigentlich gar nicht so richtig, ich habe nicht richtig gefühlt. Ich habe eher so eine Leere gehabt. Und es war halt einfach aber ein Schock für die ganze Familie. Also es war einfach wirklich von einem Moment auf den anderen hat sich meine Realität verändert. Also ich war vorher ziemlich wild, ich war ein Teenie-Girl mit 19 noch ziemlich am Party machen, dies, das und ich habe irgendwie so in den Tag hineingelebt, mir nicht wirklich Gedanken über das Leben gemacht und als das dann passiert ist, war halt von einem Tag oder von einem Moment auf den anderen war einfach so, wow, warte mal, das Leben kann jeden Moment vorbei sein und es sind sehr viele Fragen in mir aufgekommen natürlich, ich habe mein Leben komplett hinterfragt.
Wie war das denn für dich, so die erste Zeit, wie hast du da getrauert, was hat dir da geholfen, was hat dir Trost gespendet?
Also wie ich getrauert habe, ich habe am Anfang tatsächlich gar nicht so viel getrauert, weil ich ein sehr harter Mensch war, also Ich habe irgendwie, ich glaube, dass ich von klein auf sehr sensibel war, aber ich bin auf die Hauptschule gegangen, ich hatte krasse Freundschaften, ich hatte viele ungesunde Beziehungen, auch mit Männern. Und dadurch habe ich so mein Herz eigentlich ziemlich verhärtet. Und ich habe gemerkt, als das mit meinem Bruder war, dass ich erstmal gar nicht so an mein Herz rangekommen bin, wie jetzt zum Beispiel meine Geschwister, die oft einfach angefangen haben zu weinen oder so. Ich habe gemerkt, dass ich sehr hart war. Und war schon auch dann eher im Verdrängungsmodus. Und habe mich abgelenkt und wenn ich getrauert habe, dann alleine. Ich habe das nicht so an, also ich habe das nicht so sehen lassen, ich habe das andere nicht so sehen lassen. Genau, was mir geholfen hat, waren tatsächlich schon auch Freundschaften, die einfach Anteil genommen haben. Also ich hatte wirklich Freunde, die sind einfach zu mir gekommen, die haben gar nicht viele Worte verwendet, aber die haben einfach geweint. Die waren da und haben mit mir geweint. Also meistens haben sie geweint und ich habe sie getröstet. Aber irgendwie war das für mich auch heilsam, irgendwie diese Anteilnahme von anderen. Ja. Genau.
Also ich habe das gerade richtig verstanden, du hast die anderen teilweise getröstet.
Ja, also ich weiß nicht warum. Also ich bin irgendwie in so eine, also so eine Schütze, ich bin in so einen Schützermodus gekommen, weil auch dadurch, dass meine Familie stark getrauert hat oder also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt stark sein, ich muss jetzt für andere da sein und dann dadurch, dass ich noch dieses harte Herz hatte, weil ich damals auch noch nicht, das noch nicht von Gott weich gemacht wurde, sage ich mal, bin ich irgendwie diejenige gewesen, die so hart und stark war, also offensichtlich, unoffensichtlich nicht, aber ich habe dann eben, ja, wenn andere hat es sehr berührt, also mein Umfeld hat es sehr berührt, meine Freunde hat es sehr berührt. Und ich war dann schon oft diejenige, die dann in den Arm genommen hat, weil sie geweint haben, ja.
Du hast gerade schon auch gesagt, du hast Geschwister, du hast ja Familie. Wie war das dort mit den Trauern? Haben die anders getrauert wie du?
Ja, definitiv. Also, also meine Familie, die Mädels sind generell sehr sensibel. Also die haben schon sehr viel geweint auch. Ich bin da auch jetzt im Nachhinein, habe ich schon auch manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht so gut damit umgegangen bin. Zum Beispiel saßen wir einmal alle am Esstisch und ich weiß nicht, ich glaube, es war das erste Weihnachten, nachdem das passiert ist. Und meine Schwester hat angefangen zu weinen, weil halt offiziell, also offensichtlich was gefehlt hat. Und ich kam gar nicht damit klar. Also ich habe sie auch zurechtgewiesen. Ich habe gesagt, hey, also ich war wütend, weil ich mir dachte, lass uns doch jetzt auf was Gutes gucken, lass uns den Abend doch einfach genießen. Warum weinst du jetzt? Also ich habe gar nicht richtig darauf reagiert, weil ich eben ganz anders wie sie mit der Sache umgegangen bin. Und bei meinen Eltern zum Beispiel war es auch, die waren auch unterschiedlich getrauert. Also meine Mama, weiß ich, die ist relativ schnell wieder in die Arbeit gegangen. Die hat es gebraucht, eine Aufgabe zu haben, unter Menschen zu sein. Mein Papa zum Beispiel ist, glaube ich, längere Zeit nicht zur Arbeit gegangen. Ihm war es aber wichtig, trotzdem irgendwie Zeit mit der Familie zu verbringen. Also er wollte auch nicht alleine sein, sondern hat schon auch die Familie, die Nähe zur Familie gesucht. Meine Mama hat sich schon auch eher zurückgezogen. Also wirklich, jeder hat es auf seine Art und Weise gemacht. Die anderen, eine hatten voll Gesprächsbedarf, die anderen haben es mit sich eher gemacht. Genau, ja.
Jetzt ist der Todestag von deinem Bruder auch schon ja einige Jahre vergangen, wo das passiert ist. Wie geht's dir jetzt heute? Vielleicht auch schon so ein bisschen im Rückblick kann man sagen. Wie gehst du heute mit dieser Situation und mit diesem Verlust um? Oder würdest du sagen, man kann noch gar nicht so zurückblicken und man ist noch voll drin?
Doch, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich stetig zurückgeblickt, weil ich ja mich relativ schnell auf die Suche nach Gott gemacht habe und nach Antworten gesucht habe. Und wenn ich jetzt zurückschaue, also ich habe auch viel mit Gott darüber geredet. Ich habe Gott schon auch manchmal gefragt, was genau das war und warum und wer das war. Also auch so dieses Spirituelle dahinter hinterfragt. Und ich habe für mich so ein bisschen die Antwort bekommen, dass wir halt einfach auch in einem geistlichen Krieg leben. Und in einem geistlichen Krieg gibt es immer auch Opfer, weil wir halt nicht, es gibt nicht nur Gott, sondern wir haben auch einen Feind. Und manchmal habe ich so wirklich ein bisschen das Gefühl, es war ein Anschlag auch auf meine Familie, einfach um uns auch den Glauben an das Gute zu nehmen. Ich weiß, dass es den Glauben von meinem Vater sehr erschüttert hat, der aber jetzt dafür, finde ich, umso stärker geworden ist. Also er hat nicht aufgegeben, er ist weiter vorangegangen. Aber ich glaube einfach, also so wie die Bibel auch sagt, der Feind kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und zu töten. Und ich glaube, Sowas war das. Und gleichzeitig, es hört sich komisch an, aber ich blicke auch mit Dankbarkeit zurück, weil ich habe immer gesagt, in den ersten Jahren danach, als mein Bruder seine Augen geschlossen hat, habe ich meine aufgemacht, weil ich war damals ohne Gott und ich war in der Dunkelheit und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und ich bin jetzt so glücklich über das Leben, das ich mit Gott habe und dass ich niemals allein bin und dass ich, ja, dass ich ihn kennen darf und Teil an seinem Plan haben darf. Das ist für mich ein absolutes Geschenk. Deswegen hört sich komisch an manchmal, aber für mich war es lebensrettend. Ja.
Das heißt, habe ich also richtig verstanden, dass dich dieser Tod von deinem Bruder eigentlich näher zu Gott hingezogen hat, weil viele Leute kommen dann, zieht es ja eher weg von Gott, so ein Schicksalsschlag.
Ja, genau. Also das hat man auch in unserer Familie gesehen. Also meine Brüder zum Beispiel, die sind sehr, also ich habe gemerkt, sehr enttäuscht von Gott gewesen und haben, glaube ich, vieles hinterfragt. Und ich glaube, bis hin zu einem atheistischen Denken. Bei mir war es aber so, ich weiß nicht warum, es ist wahrscheinlich auch echt eine Gnade. Ich habe irgendwie von Anfang an Gott in dem Ganzen nicht angezweifelt, sondern es hat mich eher dazu motiviert, nach Antworten zu suchen, und zu verstehen, was das Leben ist, was das Leben danach ist, warum wir Menschen auch so schlecht mit dem Tod umgehen können, weil der Mensch einfach nicht für den Tod gemacht wurde von Anfang an. Also es hat mich einfach irgendwie also die Ursprünge und an die wichtigen Fragen gebracht im Leben. Ja.
Vielleicht nochmal zu der Situation heute. Hast du jetzt mittlerweile irgendwelche Rituale oder sowas? Vielleicht gehst du irgendwie einmal im Jahr zum Grab oder gibt es da was, wie du mittlerweile so noch die Beziehung irgendwie zu deinem toten Bruder noch heute lebst auch?
Also tatsächlich, das mit dem Grab war für mich nie so. Das war meine Eltern zum Beispiel, die gehen regelmäßig hin, für denen gibt es was. Das Grab hat mir nie so viel gegeben. Ich bin eher damals so die erste Zeit oft in sein Zimmer gegangen. Und heute, boah, also eigentlich muss ich sagen, generell so in meinem Glaubensleben denke ich oft an die Verstorbenen meiner Familie, weil auch meine Großeltern waren gläubig. Mein Bruder war der eigentlich noch einzige in der Familie, der wirklich auch gläubig war. Und voll oft habe ich schon so, es gibt ja diese Bibelstelle, wo es heißt, dass wir also angefeuert werden von einer Wolke von Heiligen. Und ich denke ganz oft daran, wie einfach meine Großeltern und mein Bruder da oben sind und mich anfeuern, weiterzugehen, weiter zu kämpfen, für Gottes Reich sich einzusetzen. Und wenn ich traurig und müde und schlapp bin, hat mir das schon oft Kraft gegeben zu wissen, dass da oben Leute sind, die mich eigentlich anfeuern. Ja.
Was würdest du denn jetzt heutzutage anderen Leuten empfehlen, die jetzt auch vielleicht gerade erst in letzter Zeit jemand Persönliches verloren haben? Wie können die gut mit so einer Situation umgehen? Oder hast du da mittlerweile Tipps?
Ich glaube, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, aber ich glaube, was ich einer Person oder was ich Personen empfehlen würde, ist wirklich zu trauern. Also die Trauer zuzulassen, weil Trauer gut und wichtig ist, solange es zielführend ist und solange das Ziel immer die Hoffnung und die Heilung ist. Weil die Bibel sagt auch, es gibt für alles eine Zeit. Es gibt Zeiten zum Weinen, Zeiten zum Lachen, Zeiten zum Trauern, und Zeiten für Freude. Im Prediger 3 steht es. Und ich glaube, wir sollten uns diese Zeit wirklich nehmen. Also ich merke auch zum Beispiel, dass ich auch heute noch, wenn so Trauermomente kommen, also dieser Tag wird manchmal auch jetzt noch sehr präsent. Und dann merke ich auch, okay, der ist jetzt da und ich weine jetzt auch eine Runde und vielleicht höre ich mir auch zwei, drei melancholische Songs dazu an und gehe da auch rein und lasse es zu. Und dann merke ich aber schon, wie der Heilige Geist da manchmal an meinem Herz klopft und sagt so, okay. Jetzt reicht's, weil sonst wird es Selbstmitleid. Trauern ist gut, aber es sollte halt nicht sich in Selbstmitleid verwandeln oder in eine Depression, sondern man sollte dem Ding, also der Sache Raum geben, aber auch wieder Raum für andere und für Neuanfänge und für nach vorne blicken. Ja.
Alice, ich danke dir sehr für deine Tipps. Jetzt nochmal auch, dass du so persönlich von dir erzählt hast, von deinem Trauerweg. Und du hast eigentlich auch schon die perfekte Überleitung gegeben. Wir haben hier gleich eine Heilige auch, wie du es schon erzählt hast, die uns so anfeuern vom Himmel her, die auch so eine Todesnachricht bekommen hat, die daran gestorben ist. Und da erzähl mir gleich den Hörern, wie das da ablief. Danke dir, Alice, nochmal, dass du heute da warst und uns von deinem persönlichen Weg erzählt hast.
Sehr, sehr gerne.
Ja, wir hören jetzt von Kelly This House. Das ist ein Song, den finde ich ganz besonders, weil die Kelly Heiligenthal, die hat selber ihre Tochter verloren. Die hat zwei Töchter gehabt und die eine davon ist sehr jung gestorben noch. Ich glaube mit 3, 4 Jahren. Und die hat das ist das erste Lied, das sie jetzt rausgebracht hat seit dieser Zeit, nach ungefähr 3 Jahren. Und ja, das ist so ein Abschiedslied irgendwie, die ist dann umgezogen, das ist so ein bisschen so eine, ja, so ein Rückblick und den finde ich natürlich sehr passend zu diesem Thema, also von Kelly, This House. Radio Horeb, Abend der Jugend, Kelly Heiligenthal mit dem Song This House, wo sie nochmal Abschied nimmt von ihrem Haus, wo sie davor gewohnt hat mit ihren zwei Töchtern und ihrem Mann. Die eine Tochter ist dann gestorben, was uns auch genau zum Thema heute führt. Wir sprechen heute über den Tod, wie man damit umgehen kann, aber gleichzeitig natürlich auch über die Hoffnung, die wir als Christen haben. Und eine Person, die selbst in sehr jungen Jahren auch schon mit so einer ganz heftigen Nachricht, mit so einer Todesnachricht zu kämpfen hatte, und auch im Endeffekt an dieser Krankheit gestorben ist, ist die heilige Chiara von Badano. Und sie ist gleichzeitig auch so eine Person, die auch irgendwie diese Hoffnung auf eine Auferstehung verkörpert und eine Weltjugendtagspatronin. Und der ist ja jetzt schon bald im Sommer in Portugal nämlich. Und wer diese Person ganz genau ist, das verrät jetzt gleich die Eliane. Eliane ist 22, wohnt in Lastrup in Niedersachsen, studiert gerade Latein und Musik und stellt jetzt schon seit einiger Zeit hier die Patrone des Weltjugendtags vor. Und ja, Eliane, wie sieht's denn aus? Wen stellst du denn uns heute vor?
Hallo, heute geht es um die selige Chiara Luce Badano.
Ja, wie ist denn das? Was fasziniert dich denn genau an dieser heiligen Chiara?
Chiara beeindruckt mich ganz besonders im Hinblick auf ihre Krankheit. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Aber auch bevor sie so krank geworden ist, was letztlich auch zu ihrem jungen Tod geführt hat, hat sie ein Leben geführt, was, glaube ich, vor allem für junge Menschen sehr vorbildhaft ist, weil sie eigentlich ein ganz normales Mädchen war, das versucht hat, das Evangelium in ihrem Leben umzusetzen. Und ein ganz großer Bestandteil davon war auch die Freude, die sie ausgestrahlt hat und für die sie sehr bekannt ist.
Und diese Chiara, wie muss ich mir so ihr Leben vorstellen? Wer ist sie denn so genau?
Geboren ist sie 1971 in Norditalien. Sie ist Einzelkind gewesen und eigentlich schon seit Kindheit an ist sie auch im Glauben aufgewachsen und die persönliche Beziehung zu Jesus war ihr immer sehr wichtig. Dass es nicht einfach Glaube auf Papier ist oder irgendwelche Gebete, die runtergesprochen werden, sondern dass es eine wirkliche Beziehung zu Jesus ist. Sie ist auch Teil der Fokularbewegung gewesen. Das ist eine geistliche Gemeinschaft, die zu der Zeit gerade in Italien gegründet wurde, wo eben ganz besonders viele junge Menschen miteinander den Glauben geteilt haben. Ansonsten war sie eine ganz normale Jugendliche. Sie hat vor allem Sport sehr geliebt, auch Musik hat sie sehr gerne gemocht, viel gesungen und sie war einfach voller Leben, sehr lebensfroh. Eines Tages hatte sie dann aber einen sehr starken Schmerz beim Tennisspielen und es hat sich davon ausgehend herausgestellt, dass sie eine sehr aggressive Form von Knochenkrebs hat. Als sie diese Diagnose bekommen hat, war sie 17 Jahre alt. Sie hat dann auch entsprechende Behandlung bekommen mit Chemotherapie und allem, was so dazugehört bei dieser aggressiven Krebsform, die sie hatte. Und trotz dieser Krankheit, die sich dann letztlich fast 2 Jahre hingezogen hat, und ihr nach und nach eigentlich alles genommen hat. Sie konnte irgendwann noch nicht mehr laufen und sie hatte eben sehr, sehr starke Schmerzen. Aber besonders während dieser Zeit der Krankheit war Freude ganz maßgeblich in ihrem Leben. Sie hat ganz besondere Freude ausgestrahlt und auch jedem, der sie besucht hat, das Gefühl gegeben, dass er gerade das einzig Wichtige ist und dass ihm die ganze Aufmerksamkeit gilt. So hat sie eben ihre Mitmenschen, ihre Eltern, auch Freunde, Gleichaltrige, sehr, sehr beeindruckt, während dieser Zeit, wie sie das alles getragen hat. Auch besonders die schweren Momente und dadurch nicht ihren Glauben verloren hat, sondern ganz im Gegenteil immer näher sich mit Jesus verbunden hat. Ihre letzten Worte hat sie an ihre Mutter gerichtet. Da hat sie gesagt, sei glücklich, ich bin es auch. Und so ist sie dann verstorben. Das war am 7. Oktober 1990, wenige Wochen vor ihrem 19. Geburtstag. Selig gesprochen wurde sie 2010.
Hat die heilige Chiara auch mal was zum Thema Trauern oder Leben in der Ewigkeit gesagt?
Es gibt ein Zitat von ihr, da sagt sie, ich gehe ins Paradies, dort leide ich nicht mehr und werde überglücklich sein. Das ist einmal so die Vorstellung, die sie hatte, die Leiden, die sie jetzt auf Erden hat, die sie sehr intensiv hatte in ihrer Krankheit, die sind zum einen nicht umsonst. Sie hat alles Jesus hingegeben, mit Jesus zusammen gelitten, sozusagen. Und sie wusste, dass das einmal vorbei sein wird. Wenn sie im Himmel ist, dann ist das alles zum einen nicht umsonst gewesen und zum anderen ist sie dann voll in der Freude und wird nicht mehr leiden. Und insofern hat es auch ihren ganzen Umgang mit ihrem Leben und mit ihrer Krankheit geprägt, diese Perspektive auf die Ewigkeit hin und auch diese Perspektive von der Wichtigkeit von Dingen, dass sie auch festgestellt hat, welche Dinge im Leben unwichtig sind und welche Dinge dagegen Bestand haben, dass Krankheit, die sie aufopfert, Leiden, das sie auf sich nimmt und nicht dagegen murrt, sondern sagt, okay, Jesus, wenn du das willst, dann geh mit mir, dann will ich das auch, dass das ganz großen Wert hat. Und dadurch hat sie sicherlich auch ihren eigenen Eltern geholfen, ihren Tod besser anzunehmen und zu verkraften. In diesem Bewusstsein, sie ist damit im Frieden und ihre Eltern dürfen das auch sein. Und dass sie sich dann im Himmel wiedersehen werden.
Iliane, ja, danke, dass du uns ein bisschen was über die Chiara Badanu erzählt hast. Über wen dürfen wir denn was dann im Dezember erhören von den Patronen vom Weltjugendtag?
Gerne. Im Dezember geht es um die selige Maria Clara vom Kinde Jesu, die aus Portugal stammt und deswegen auch eine Patronin des Weltjugendtags in Lissabon ist.
Ja, danke, Eliane. Wir hören jetzt den Song I Know You Will von Hillsong United. Und danach gleich ist bei uns YouTuber Johannes Mickenbecker. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Eine weitere Person, die letztes Jahr ganz viel zu sehen war in Zeitung, TV und YouTube, das ist der Philipp Mickenbecker, 23 Jahre alt, Abenteurer-YouTuber mit über 1 Million Abonnenten und auch krebskrank. Die kam dreimal auch zurück, diese Krankheit, dieser Krebs. Und dann ist er gestorben im Juni 2021. Seine Geschichte hat ganz viele Menschen berührt, mich persönlich auch. Und mit seinem Glauben ist der Philipp ja sehr offen umgegangen, wer ihn kennt, mit seiner Krankheit ja auch. Und er hat wirklich, kann man so sagen, wie dieses kitschige Motto eigentlich, das hat er umgesetzt, ja, diesen jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte. Und Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg hat kurz vor seinem Tod nochmal mit Philipp ein Interview geführt, da wollen wir kurz nochmal reinhören.
Also er erschien mir ein junger Mann, der einfach sehr, sehr, sehr schon in der Ewigkeit gelebt hat. Und das Interessante ist, bei ihm war es in der Schwebe. Also er hat immer gesagt, nee, er weigert sich komplett überhaupt nur an den Tod zu denken, weil er geht davon aus, dass Gott ihn heilt. Und dann aber in dem Nebensatz, aber wenn er es nicht macht, ist auch okay. Christliche Hoffnung sieht so aus, dass Stephanus zu Tode gesteinigt wird, aber er sieht den Himmel offen. Und als Folge davon breitet die ganze Kirche sich überall aus. Die werden zwar zerstreut dann, aber überall breitet das Evangelium sich aus. Christliche Hoffnung ist, dass der Philipp Mickenbecker zwar nicht geheilt wird, sondern stirbt an Krebs, aber dass sein Tod wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende, man kann es ja nicht zählen, von Menschen inspiriert und die sich vielleicht für den Glauben dann entscheiden, für Jesus entscheiden.
Philipp Mickenbecker wird hier fast schon als moderner Stephanus so ein bisschen betitelt. Ob da was dran ist, kann wahrscheinlich der am besten sagen, der schon immer mit ihm unterwegs war. Und das ist sein Zwillingsbruder Johannes Mickenbecker. Und unsere Kollegin hier von Radio Horeb, Margarete Strauß, die hat sich mit ihm unterhalten.
Sie haben gesagt, dass sie alles zusammen gemacht haben. Das heißt, sie standen sich wirklich sehr nahe und sie wussten eigentlich über alles Bescheid, übereinander. Wie stand es denn um den Glauben? Das ist ja auch so ein sehr intimer Bereich des Lebens.
Genau, mit dem Glauben, das war dann tatsächlich so eine Sache, weil wir, also sonst haben wir auch meistens so das Gleiche gedacht oder hatten die gleichen Einstellungen. Und als dann Philipp mit dem Glauben so in Berührung gekommen ist, war es für mich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Und es war auch das erste Mal eigentlich so, dass uns was getrennt hat, wo wir auch nicht so wirklich drüber geredet haben. Also er hat mir so ein bisschen was erzählt, aber auch nur sehr, sehr wenig, weil er da auch Erfahrungen gemacht hat, die ich nicht gemacht habe, die ich wahrscheinlich auch schlecht nachvollziehen konnte, was er auch verstanden hat. Genau, aber deswegen war es tatsächlich so, dass es uns am Anfang eher ein bisschen getrennt hat. Aber umso schöner war es für uns beide, als ich dann irgendwann auch mehr damit anfangen konnte.
Heißt das, dass er sie so ein bisschen dazu gebracht hat?
Nee, bei mir war es vielleicht nicht so, dass ich jetzt über Philipp sozusagen zum Glauben so gekommen bin. Ich habe tatsächlich wegen meiner jetzigen Frau, wegen Clara, angefangen, mich mit der Bibel zu beschäftigen. Und also wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. Ich habe das alles sehr, sehr kritisch hinterfragt. Habe aber trotzdem, also ich hatte eine gewisse Offenheit, glaube ich, dadurch auch durch den Tod von meiner Schwester, dass ich gesagt habe, es ist mir nicht so ganz egal, was nach diesem Leben eventuell passiert. Also vorher hatte ich wirklich so die Einstellung, interessiert mich ja jetzt noch nicht, ich bin auch jung. Aber dann war da schon so eine Offenheit da, dass ich gesagt habe, ich will es schon wissen und wenn, egal was stimmt so, ich bin auf jeden Fall offen, an der Wahrheit interessiert. Und habe dann die Bibel in dem Rahmen auch durchgelesen. Also nicht die Bibel komplett, sondern das Neue Testament habe ich in einer relativ kurzen Zeit gelesen. Und da hat es einfach für mich voll Sinn gemacht. Also die Person Jesus an sich hat mich sehr stark beeindruckt. Und da habe ich mir gedacht, so ein Leben, wie er geführt hat sozusagen, also dieses, dass er sich so selbst aufgegeben hat, dass er so komplett nicht egoistisch gelebt hat, das hat mich sehr beeindruckt. Und da habe ich gedacht, es wäre nice, wenn man sich davon vielleicht ein bisschen inspirieren lassen könnte. Oder wenn er verspricht ja, dass man das selber auch so erleben kann, dass man ein bisschen verändert wird in diese Richtung, wenn man das auch selber erleben kann.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben bereits eine Schwester verloren. Was genau ist passiert?
Ja, meine Schwester ist mit einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Also bei so einem kleinen, eigentlich professionellen Sportflugzeug. Genau, zu dem Zeitpunkt war ich auch, also war das erste Mal, dass ich so, also klar jetzt bei meinem Opa oder so, aber da war es irgendwie so relativ normal oder auch ein bisschen vorhersehbar vielleicht, schon eher, auch nicht wirklich, aber es war das erste Mal, dass ich wirklich so damit konfrontiert wurde, dass ich gedacht habe, weil ich auch kurz vorher in dem Flugzeug gesessen habe, dass ich gedacht habe, boah, es hätte jetzt auch mit mir tatsächlich vorbei sein können und ich glaube, so bei, nach so einer Erfahrung schaut man doch schon ein bisschen anders aufs Leben. Und es verändert wahrscheinlich auch so ein bisschen die Prioritäten, die man sich so setzt, ja, wie man seine Tage verbringen will.
Was hat es mit dem Motto Do Something in Real Life auf sich?
Bei uns steht das Do Something steht auf jeden Fall dafür, wirklich einfach was anzupacken. Also ich glaube, oft ist es so, dass man eine Idee hat oder irgendeinen Traum und man lässt sich aber davon abhalten, den umzusetzen, weil man denkt, es könnte das und das schief gehen, keine Ahnung, das und das, der Weg dahin ist auch so lang. Am Anfang hat man oft viel Motivation, aber dann lässt sich wieder ein bisschen nach. Und bei uns war immer so das, was wir gesagt haben, ey, das Beste ist, du fängst halt einfach an. Und wenn wir Bock haben, ein U-Boot zu bauen, dann holen wir uns erst einen Gastank und dann steht er im Hof und dann müssen wir auch weitermachen. Also wirklich so dieses einfach anfangen, einfach was machen, deswegen Do Something. Und im Real Life ist so ein bisschen der Gegensatz zum Virtual Life, also das, was ich schon erzählt habe mit dem, dass wir die Menschen ein bisschen vom Computer, Handy, Fernseher also wegbringen wollen. Also das steht immer ein bisschen im Gegensatz zu der virtuellen Welt, dass wir, ja, alles, was wir machen, findet draußen statt, im echten Leben.
Sie strahlen auf Ihrem Kanal echt so viel Lebensfreude aus, umso tragischer, was mit Ihrem Zwillingsbruder passiert ist. Wann bekam er eigentlich seine Diagnose? Was genau hatte er eigentlich?
Philipp hatte schon, ich glaube, es war in der vierten Klasse, ich kann es gar nicht genau sagen, wann es war. Es muss später gewesen sein, wahrscheinlich 8 oder so. Da hatte er das erste Mal sowas, dass er dass ihm irgendwie so schwarz vor Augen geworden ist, und er irgendwie umgekippt ist. Und da haben wir dann herausgefunden, dass es daher kam, dass er einen Lymphdrüsentumor hat. Und genau, der ist dann also insgesamt jetzt dreimal zurückgekommen. Also er hat dann noch eine dritte Diagnose irgendwann bekommen und da ist dann generell die Wahrscheinlichkeit, dass es heilbar ist, nur noch sehr gering. Also mit jedem Mal, wo es wieder zurückkommt, wird es immer schwieriger und er hat beim zweiten Mal so eine Studie gemacht, die hatte auch erst angeschlagen, aber halt nicht, also vielleicht war es auch komplett weg, aber es war trotzdem wiedergekommen. Genau.
Wie war Ihre Reaktion, als er die dritte Diagnose bekam?
Jetzt bei der dritten Diagnose fand ich was sehr erstaunlich, dass Philipp sehr, sehr gut damit umgegangen ist, denke ich, oder sehr gefasst auch darauf reagiert hat und es auch irgendwie eben durch seinen Glauben so in Gottes Hände legen konnte, also dass er so gesagt hat, natürlich am Anfang war es schon ein großer Schock, aber dass er dann trotzdem den Schock relativ schnell überwinden konnte und gesagt hat, ja, er versucht sich trotzdem noch auf das Schöne, auf das Positive im Leben zu konzentrieren und er glaubt auch irgendwie, dass ja, dass Gott es so in der Hand hat und dass Gott vielleicht auch selbst durch schwierige Sachen manchmal was Positives bewirken kann. Und es war jetzt im Endeffekt auch so krass, wie viele Menschen Philipp dadurch irgendwie ja, erreichen konnte und ihn irgendwie auch ja, in vielen Lebenssituationen, denke ich, irgendwie Hoffnung machen konnte. Genau, da hat er immer versucht, sich auf das Positive zu konzentrieren. Und das hat er auf jeden Fall einen riesen Unterschied gemacht.
Sie haben ja einen echt großen Kreis von Leuten, die auf dem Kanal mitwirken und so. Ich weiß ja nicht, ob es schon damals so war, aber es war bestimmt nicht so einfach, ihn bis zu seinem Tod zu begleiten, Tag für Tag die fortschreitende Krankheit zu erleben, mit anzusehen, wie er nach und nach schwächer und kranker wurde, oder? Ich meine, konnten Sie die Projekte überhaupt weiter vorantreiben?
Nee, es war definitiv überhaupt nicht einfach, gerade so daneben zu stehen und zu wissen, du kannst nichts machen. Und es sah ja wirklich aus, es wird halt immer schlimmer werden. Von daher war es auch irgendwie abzusehen dann irgendwann, dass es nicht mehr, also so aussieht, als würde es nicht mehr allzu lang gehen. Aber trotzdem war es halt sehr wichtig, also für mich persönlich, ich habe es auch damals gemerkt, als meine Schwester ums Leben gekommen ist, dass ich gemerkt habe, dass es schlecht ist, bei so starken Schicksalsschlägen so seine komplette Routine aufzugeben und dann, wir hätten jetzt aufhören können, Videos zu machen und komplett ja, uns halt mit anderen Dingen beschäftigen, aber irgendwie fällt man noch mehr in ein Loch, glaube ich, wenn man so seine Alltagsroutine einfach wegschmeißt. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das weiter. Und es war auch Philipps Anliegen, auf jeden Fall, er hat ja bis zum Schluss dahinter gestanden, hinter dem Projekt Real Life Guys, so hinter der Message. Von daher war das auf jeden Fall sein Miller auch, dass selbst wenn er nicht dabei sein konnte, dass er gesagt hat, wir sollen auf jeden Fall weitermachen, wir sollen uns davon jetzt nicht die Freude nehmen lassen. Ja, und so haben wir es auch gemacht.
Haben Sie Beispiele dafür, woran man erkennen konnte, mit welchem Optimismus, ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ja, mit welchem Frieden vielleicht Ihr Zwillingsbruder die Krankheit getragen hat?
Also ich glaube, bei Philipp war es ganz krass so, dass er sich nicht so auf sich selbst nur noch konzentriert hat. Also dass er jetzt gesagt hat, boah, alle müssen sich um ihn kümmern, so was mega nachvollziehbar gewesen wäre und wo auch jeder immer 100% dazu bereit gewesen ist. Aber ihm ging es trotzdem die ganze Zeit eben darum, auch anderen Menschen, die zu ihm gekommen sind, die selber irgendein Problem hatten, die vielleicht selber krank waren, für die da zu sein, denen Hoffnung zu machen, denen Mut zu machen. Und das war eigentlich so das, was finde ich der, also das Erstaunlichste war in der Situation, dass er es geschafft hat, in dieser schweren Situation, die so schwer war für ihn selber, noch ja so für so viele andere Menschen da zu sein. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das war, glaube ich, auch das, was so die meisten Menschen, die ihn getroffen haben, so stark beeindruckt hat, dass sie gemerkt haben, wie sehr sich Philipp wirklich für die Person, für die einzelne Person interessiert hat und wie viel Zeit er sich genommen hat.
Was hat sich durch die Diagnose eigentlich in Ihrem Freundeskreis getan? Ich kann mir vorstellen, dass sich da was gewandelt hat durch die Krebskrankheit.
Also in unserem Freundeskreis, glaube ich, hat sich auch wirklich was getan, alleine dahingehend, wie man das Leben wahrnimmt. Also ich glaube, jeder, der das so mitbekommen hat, wenn auch nur am Rande, hat bestimmt auch nochmal seine Prioritäten im Leben überdacht und auch, ich glaube, wenn man ein bisschen das Leben so vom Ende her betrachtet oder im Kopf hat, dass es jederzeit vorbei sein kann, ändert es einfach was. Außerdem war es auch sehr schön zu sehen, dass auch der Julius zum Beispiel oder verschiedene Freunde haben sich auch dadurch jetzt oder auch ein Freund, den wir schon ganz lange kennen, auch mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt und hat sich am Ende sogar taufen lassen, wo sich Philipp wahrscheinlich sehr, sehr gefreut hätte oder vielleicht hat er es ja schon mitbekommen. Genau, also hat sich schon auch einiges verändert bei uns im Freundeskreis, ja.
Aber haben Sie auch Rückmeldungen bekommen, dass gerade Leute sich bei Ihnen gemeldet haben, um Zeugnis dafür abzulegen, dass Philipp Sie zum Glauben geführt hat?
Ja, ich glaube, es gab wirklich hunderte oder wenn nicht tausende Menschen, die uns Briefe geschrieben haben, die E-Mails geschrieben haben, die irgendwie vorbeigekommen sind und Philipp auch einfach Danke sagen wollten dafür, dass sie sich wegen der ganzen Situation oder dadurch, dass sie gesehen haben, wie krass gut Philipp mit der Situation umgehen kann und wie viel Freude er trotzdem noch hat, dass sich dadurch eben auch gerade mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt haben und dann selber auch irgendwelche Erfahrungen gemacht haben. Also Philipp hat ja immer sehr, sehr viel von seinen Erfahrungen, die er so mit Gott gemacht hat, gesprochen. Und ich glaube, das hat sehr viele Menschen auch inspiriert, einfach selber mal den Schritt zu gehen. Und auch wenn man es vielleicht, wenn es ungewohnt ist, aber mal irgendwie ein Gebet zu sprechen oder mal einfach sich ein bisschen darauf einzulassen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da gab es sehr, sehr viele und auch wirklich eben ganz, ganz, ganz viele positive Rückmeldungen, wo Menschen gesagt haben, dass ihnen das jetzt auch gerade in einer schweren Situation oder allgemein so im Alltag mega weitergeholfen hat.
Ich glaube, es hat auch viele Menschen berührt, gerade das letzte Video vor seinem Tod zu sehen, also direkt aus dem Krankenhaus. Wie war dieser letzte Tag für Sie? Wie waren die letzten Momente?
Also der letzte Tag war natürlich sehr, 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 sehr traurig und auch sehr schwer. Aber insgesamt war es trotzdem so, dass Philipp mit so einem Frieden und so einer Ruhe eingeschlafen ist. Das glaube ich jeder, der dabei war, gar nicht erstmal so diese krasse Traurigkeit hatte. Oder es hat sich fast fehl am Platz angefühlt, so traurig zu sein, obwohl Philipp so mit so einem Frieden irgendwie eingeschlafen ist. Und er ja auch gesagt hat, so er freut sich irgendwie darauf, bei Jesus zu sein, dass ja man jetzt gar nicht so sauer darüber sein konnte oder damit sich auch vorstellen könnte, dass er jetzt an einem besseren Ort ist, dass er jetzt wo ist, wo es insgesamt schöner ist. Von daher, war das gerade an dem Tag, glaube ich, war es noch gar nicht so traurig. Natürlich ist im Nachhinein immer, wird einem immer fehlen, aber ja.
Konnten sich alle noch von ihm verabschieden?
Nee, wir konnten alle uns noch sehr gut verabschieden. Er war auch bis zum Schluss ganz, ganz klar im Kopf, sage ich mal. Also wir konnten uns gut mit ihm unterhalten, ja.
Ich habe mir im Nachhinein auch die Beerdigung ein wenig angeschaut und war total berührt davon. Es war ja so eine ganz andere Beerdigung, als man sonst so kennt. Erzählen Sie mal ein bisschen die Hintergründe. Warum haben Sie sich dafür entschieden, es so zu machen?
Bei der Beerdigung war es auf jeden Fall auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht diese klassische Trauerfeier halten. Also natürlich sind wir traurig, aber wir wollen es trotzdem auch, weil Philipp eben wirklich diesen Frieden bis zum Schluss hatte und gesagt hat, er freut sich eigentlich drauf, bei Jesus zu sein, wollten wir das so auch ein bisschen mehr lebensfroh verbringen als sonst. Also wir hatten ja zum Beispiel jetzt keine schwarzen Kleider an und haben so Luftballons steigen lassen. Ja, es war wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, aber selbst die Menschen, die jetzt gar nichts mit so glauben oder so anfangen konnten, haben trotzdem gesagt, dass es irgendwie sehr erleichternd war und dass es auch, glaube ich, sehr in Philipps Sinn gewesen wäre, jetzt keine so krasse Trauerveranstaltung zu machen.
Er hat ja auch dieses geflügelte Wort geprägt, das ich bis heute eigentlich in den sozialen Medien immer wieder lese. Auch wenn Gott mich erst im Himmel gesund macht, glaube ich, dass er ein guter Gott ist. Ich denke, das ist eine unglaublich große Botschaft, die manchmal durchaus Anstoß erregt. Viele tun ja alles, um hier möglichst ohne Leiden auszukommen und ein schönes Leben zu haben. Was meinen Sie, ist Philipps Antwort auf die vielen Menschen von heute, die zu leiden haben?
Ich glaube, dass Philipp zwar auf jeden Fall geglaubt hat, dass es auch schön ist, wenn Gott ihn im Himmel gesund macht, aber dass er trotzdem auch hier ganz, ganz stark erlebt hat, dass man trotzdem seine Probleme, seine Ängste, seine Sorgen alles in Gottes Hand abgeben kann und selbst manchmal, wenn die Schmerzen nicht unbedingt weggehen, trotzdem die Ungewissheit oder die Hoffnungslosigkeit, was ist, gegen was Gott auf jeden Fall sehr gerne was macht und was er so krass erlebt hat, also dass Gott ihm immer wieder da einfach schöne Momente geschenkt hat oder Menschen vorbeigeschickt hat, die ihn auch ermutigt haben und dass es definitiv so ist, dass es Gott auch das Leid auf der Erde hier nicht egal ist. Ja, von daher, glaube ich, würde Philipp jedem Mut machen, da auch auf Gott zuzugehen, auch in einer erwartungsvollen Haltung vielleicht und Gott auch seine Probleme hinzulegen und auch zu vertrauen, dass Gott sich dafür interessiert und oft auch darum kümmert. Und am Ende, denke ich, wird hier auf der Welt nie alles perfekt sein. Es wird nie so sein, dass alle Menschen, die jetzt irgendwie an Gott glauben oder auch nicht, dass es auf einmal gar kein Leid mehr gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir Gott in dem Leben auch schon irgendwo sehen und erleben können, ja.
Würden Sie sagen, dass er deshalb so in Frieden gehen konnte, weil er an das ewige Leben geglaubt hat?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es so ist, dass Philipp nur deswegen in den Frieden gehen konnte, weil er geglaubt hat, dass nicht alles vorbei ist. Also er hat ja jetzt wirklich, also er war wirklich 100% davon überzeugt, dass es nachher weitergeht. Ich glaube, ansonsten wäre es natürlich noch viel hoffnungsloser gewesen. Und dann, wenn du jetzt denkst, wirklich, das junge Leben ist jetzt vorbei, da kann man sich wahrscheinlich auch mit abfinden, aber ich glaube, den Frieden zu haben, ist trotzdem schwierig. Von daher glaube ich schon, dass es hauptsächlich daher gekommen ist, dass er daran geglaubt hat, dass nicht alles vorbei ist. Und dass er eben immer wieder daran geglaubt hat, dass Gott da ist, dass Gott ihn ja irgendwie sein Leben in seiner Hand hält und trotz allem auf ihn aufpasst. Ja.
Kontrolle ist Illusion. Jeder kann jeden Tag eine Diagnose bekommen. Im Leiden muss man lernen, nach dem Wozu zu fragen. Das sind echt Schwergewichte, die Philipp hinterlässt. Seine reife Haltung und sein Verhältnis zum Leiden und Tod sind echt vergleichbar mit einem Stephanus, der den Himmel geöffnet sieht.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war gerade Johannes Mickenbecker von den Real Life Guys. Er war im Gespräch mit unserer Radio Horeb Moderatorin Margarete Strauß. Und wenn du eine Frage hast jetzt noch zu diesem Thema Trauern, dann kannst du sie jetzt noch voll gerne stellen. 0171 57 53 200 ist die Nummer dafür. Auf WhatsApp kann man eine Nachricht schicken. Wir haben nämlich hier gleich die Psychologin Tina Anandi bei uns und sie geht auf die Fragen ein, die sie schon geschickt bekommen hat. Auf Instagram haben wir euch ja nämlich gefragt, was interessiert euch zum Thema Trauern? Es sind ein paar Fragen zusammenzukommen, aber vielleicht eine geht noch rein. Also, wenn du Lust hast, noch eine Frage zu stellen, dann kannst du das gerne noch machen. 0171 57 53 200. Deine Frage zum Thema Trauer oder vielleicht geht es dir ganz anders. Du bist selber betroffen in dem Thema und kannst vielleicht anderen sagen, hey, wie gehe ich gut mit Trauer um? So schaffe ich das gut, darüber hinwegzukommen oder was hat mir geholfen? Dann schreibt es uns gerne auch, dann lesen wir das gerne auch vor und andere Hörer, denen es vielleicht gerade damit zu kämpfen haben, kann das vielleicht auch helfen. Schick uns gerne deine Nachricht 0171 57 53 200 und jetzt hören wir den Song Real Life von den O'Brows. Die haben nämlich den Song geschrieben nach dem Tod vom Philipp Mickenbecker, nachdem er gestorben ist. Die haben ihn auch persönlich gekannt. Der Song hat echt, lief auch im Radio, war teilweise in den Charts auch drin. So bekannt wurde der. Da geht es nun mal um dieses echte Leben, das Philipp, glaube ich, auch wirklich gelebt hat bis zu seinem Tod.
Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist.
Abend der Jugend hier mit dem Song Real Life von den O'Bros. Passend natürlich nochmal zum Philipp Mickenbecker. Wir haben gerade schon gehört von seinem Tod und auch wie sein Bruder darüber erzählt hat. Wir uns ja heute mit dem Thema Trauer, Tod, Leben im Himmel. Gibt es den Himmel? Was kommt da? Weil das einfach so eine Frage ist, die mir oft einfach verdrängt und gleichzeitig wissen wir ja alle, hey, irgendwann kommt der Tod und er wird uns einholen. Und deshalb wollen wir uns heute mal mit dem Thema beschäftigen. Wir haben euch auch gefragt, hey, habt ihr eine Frage zu diesem Thema Trauer? Wie kann ich damit umgehen? Und es sind echt ein paar Fragen zusammengekommen. Und wir haben das Privileg, dass wir heute eine Psychologin hier bei uns haben, nämlich die Tina Anandi aus Neu-Isenburg. Sie arbeitet mit jugendlichen Kindern, Erwachsenen, hat auch eine Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben, zum Thema Trauerbewältigung. Und sie ist heute hier und beantwortet uns diese Fragen. Schön, dass sie heute dabei ist. Hallo, Frau Anandi. Frau Anandi, können Sie mich hören?
Ja,
super.
Ich höre Sie. Ja,
genau.
Guten Abend, ne?
Ja, genau. Du warst irgendwie noch nicht sofort drauf, aber jetzt bist du zu hören für alle. Frau Anandi, erste Frage, die reinkam, war, wie kann ich jemand helfen, der gerade seine Ehefrau verloren hat?
Ja.
Was würdest du Leuten raten, die gerade jemand verloren haben, der ihnen ganz, ganz, ganz nahe ist, wahrscheinlich schon viele Jahre die Person kennen? Wie kann man damit umgehen und wie kann man dieser Person auch helfen?
Ja, also erstmal muss man sagen, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, Trauer ist immer sehr individuell und deshalb gibt es nicht so ein Einheitsrezept. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es gut ist, wenn jemand, der in einer akuten Trauer ist, und etwas erlebt, wie das Beschriebene, was ja wirklich sehr, sehr schlimm ist, praktisch einen ganz nahestehenden Menschen, die Ehefrau oder den Ehemann oder einen ganz wichtigen Freund zu verlieren, der gestorben ist und den ich nie wieder sehen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dem anderen sozusagen beisteht, dass man da ist, dass man Zeit hat füreinander, dass man mit dem Menschen, der das erlebt hat, einfach Zeit verbringen kann und derjenige auch dann darüber sprechen kann, über seine Gefühle, über alles das, was er mit dieser Person erlebt hat. Und Trauer ist ganz, ganz wichtig. Ich bin ein totaler Fan von Trauer. Man kann das auch in der Bibel sehen. Also da sagt Jesus ja auch sozusagen an einer Stelle, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Die Gebärende hat Trauer, weil ihre Stunde da ist, aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not. Über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und das kann man auch auf die Trauerphasen übertragen, weil wenn man die Trauer zulassen kann und auch weinen kann und alles, was dazu gehört, und mit den Freunden sprechen über das, was war, was man mit der Person, was sich da verbunden hat, an was man sich erinnert, dann fällt einem das ein und das ein und man möchte über alles Mögliche sprechen oder auch nur schweigen. Manchmal wollen die Menschen einfach auch nur schweigen und mit anderen Freunden zusammensitzen und die einfach bei sich haben. Und also es ist unterschiedlich, aber meistens wollen die Menschen schon darüber reden. Und wenn es dann noch welche gibt, die die Person auch kannten und auch trauern darüber, dass sie nicht mehr da ist, dann ist es umso besser. Dann kann man gemeinsam über diese Person trauern. Es gibt nichts Besseres, als das zuzulassen zusammen, sich Zeit zu nehmen dafür. Ja, also das ist so das Allerwichtigste, was ich dazu sagen kann. Und ich habe es aus der Bibel immer so verstanden, dass Jesus wollte, dass wir uns diesen Gefühlen auch stellen. Und wenn wir auf Maria, die Mutter Gottes, schauen, die stand am Kreuz, die ist nicht weggelaufen, die stand da und hat dem ins Gesicht geschaut, all den Dingen, die geschehen sind, ins Gesicht geschaut. Sie ist nicht weggegangen. Sie hat sich den Gefühlen und allem dem, was passiert ist, gestellt. Und das ist das, was ich auch sage, also in der Trauerarbeit ist es super wichtig, sich die Gefühle anzuschauen, das zuzulassen. Und es gibt natürlich auch manchmal die Situation, dass jemand nicht weinen kann. Eine Frage habe ich auch gesehen, wo jemand sagt, er hat ganz viel Gefühle der Trauer in sich gesammelt und irgendwie gibt es kein Ventil. Und wie kann man das zulassen, die Trauer? Und das ist natürlich auch unterschiedlich. Ne? Manche Menschen sind so aufgewachsen, die trauen sich nicht so richtig zu weinen, weil man immer gesagt hat, ja, irgendwie gerade bei Jungs war das früher so, jetzt glaube ich nicht mehr so. Ich glaube, die jungen Männer heutzutage, die haben überhaupt kein Problem damit zu weinen und es zuzulassen, wenn sie einen Schmerz haben. Aber vor vielen Jahren war das halt noch anders. Und manche Menschen können es einfach auch nicht so gut, das vor anderen und schämen sich. Aber da kann man auch nachhelfen und einfach mit der Person auch in die Erinnerung über das, was passiert ist, reingehen. In der Therapie macht man das auch so, dass man Fotos anschaut, gemeinsam mit demjenigen, der Menschen verloren hat. Und dass man auch über den spricht und auch Rituale, dass man Kerzen anzündet, dass man sich's gemütlich macht, wenn man zusammensitzt und drüber spricht, ist auch super wichtig.
Ja, das war echt eine ganze Bandbreite an verschiedenen Tipps. Danke schon mal dafür, Frau Nandi. Mhm. Eine weitere Person hat geschrieben, wie gehe ich am besten damit um, wenn mein Haustier gestorben ist? Ich musste erst persönlich echt schmunzeln, aber habe dann nochmal nachgedacht und habe gedacht, ja doch, so ein Haustier kann ja natürlich schon auch jemand sein, mit dem man teilweise jahrelang unterwegs ist und das fehlt dann irgendwie schon auch im Alltag. Gibt es da von dir auch was? Hast du das vielleicht auch in deiner Diplomarbeit bearbeitet?
Nee, das war jetzt nicht dabei in der Tat, aber ganz klar, also natürlich, ein Haustier kann für eine Person sehr wichtig sein. Also mir erzählen manche Leute, ja, unser Hund, der ist ein Teil der Familie, der ist ein Familienmitglied und wir lieben den über alles. Und ja, und wenn das dann passiert, dass der Hund dann eines Tages stirbt und er war wirklich bei manchen Menschen ist es auch wie so ein Kinderersatz oder so, ja, dann ist das wirklich vergleichbar schlimm für die Personen. Also man hört, die trauern ganz, ganz doll. und ja, sind auch untröstlich darüber erstmal, wollen auch ganz lange gar keinen weiteren Hund mehr haben und befassen sich vielleicht erst so nach ein, zwei Jahren wieder mit dem Gedanken, wieder einen Hund haben zu wollen, ja. Aber erstmal kommt es bei den meisten gar nicht in Frage. Und auch hier ist es wichtig, dass man einfach weiß, entweder man macht Rituale, dass man sozusagen da, wo man den Hund begraben hat oder den Goldfisch, was auch immer, dass man da hingehen kann, dass man einen Ort hat, wo man das Gefühl intensiver leben kann. Und ja, also von daher, das muss man auch ernst nehmen. Also es ist ähnlich, wie wenn ein Mensch gestorben ist für manche Leute, ja.
Du hast vorher schon gesagt, diese Frage, also von einem Hörer da geschrieben, gefühlt sammelt sich Trauer in mir und findet kein Ventil. Wie lässt man Trauer zu, auch äußerlich? Wolltest du dazu nochmal was anfügen oder hast du das schon voll beantwortet?
Ja, also das äußerliche Zulassen ist natürlich, was einem als erstes einfällt, ist natürlich das Weinen. Ja, und beziehungsweise, dass man nicht irgendwie versucht, es jetzt so mimisch zu verstecken. Was natürlich auch, sag ich mal, wenn jetzt jemand arbeiten geht, gleich im Anschluss oder arbeiten gehen muss und sich der Sache nicht so entziehen kann, dann kann es auch sein, dass die Person vielleicht denkt, ich muss es jetzt verstecken. Und ja, in manchen Settings ist es auch so, ja, es kommt immer darauf an, wo man arbeitet oder wo man sich gerade befindet, in der Schule oder so, ja, da gibt es Umgebungen, die lassen es zu, die finden das irgendwie ganz, ganz gut, auch zu wissen, was ist da eigentlich passiert und wie können wir der Person helfen. Aber letztendlich ist es so unterschiedlich. Also manchen Menschen hilft es sehr, wenn sie so eine Struktur haben, wieder weiter zur Schule gehen können, das Leben soll weitergehen, ganz normal, sie wollen zur Arbeit gehen. Und diese Struktur gibt ihnen auch viel Kraft und Halt. Also das ist das, was ich so sehr oft erfahren habe. Und dann gibt es aber auch Menschen, die erzählen, sie wollten ihre Ruhe haben, sie wollten erstmal ganz so sich zurückziehen und so einen kleinen Schutzraum haben, nur mit Freunden. Und das lässt sich unter Umständen auch einrichten. Ja? Also man muss da ganz genau gucken, was brauche ich und was brauche ich auch als derjenige, der einen anderen begleitet, der in der Trauer ist. Also da kann ich auch selber mal auf mich schauen, was macht es mit mir? Ja, wie fühle ich mich sicher? Kann ich den gut begleiten, die andere Person? Oder was brauche ich, dass ich mich auch gut und sicher fühle? Und ja, so kann so ein gemeinsamer Trauerprozess sehr schön ablaufen, ne? Aber man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass es wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, dass man eine Situation, eine Atmosphäre schafft, wo sich alle Beteiligten, die trauern, sehr, sehr wohlfühlen.
Eine Person, die jetzt selber von sich sagt, sie ist jetzt noch kein Christ, hat die, finde ich, sehr berechtigte Frage gestellt, warum trauern Christen überhaupt? Ja, also ich vermute mal mit dem Hintergedanke von, wir glauben ja an den Himmel, dass es dort eigentlich auch besser ist wie auf der Erde und dass man den Verstorbenen dann ja auch dann später, wenn man selber gestorben ist, auch wieder dort treffen kann. Was würdest du dazu sagen? Warum trauern wir überhaupt als Christen?
Ja, wir sind ja als Christen nicht andere, also wir sind trotzdem auch Menschen, ja. Wir sind Menschen wie die anderen Menschen auch, ja. Und wir haben Gefühle wie auch Nicht-Christen auch. Und Jesus, so verstehe ich das, wollte, dass wir uns unseren Gefühlen stellen. Und dazu gehört ganz klar die Trauer. Auch wenn wir wissen, als Christen, dass wir später, also wenn wir selber sterben müssen, dass wir dann sozusagen zu Gott kommen, dass wir zu Gott gehen, das ist ein Weg, ne? Und da gibt es auch viele Zwischenphasen, aber wir haben die Gewissheit einfach, wenn wir uns das wünschen, wenn wir unsere Sehnsucht ganz, ganz groß ist, bei Gott zu sein, dann werden wir zu Gott kommen. Und das ist ein großer Trost natürlich, ja, aber deshalb, das heißt nicht, dass wir als Christen keine Trauer empfinden müssen, weil wir diese schöne Aussicht haben. Das heißt es ganz und gar nicht, weil so wie ich das vorher beschrieben habe aus der Bibel, Jesus hat selbst gesagt, also wir sollen uns dieser Trauer stellen. Das ist wichtig, das sind die Tränen und Jesus ist der größte Verbündete in der Trauer für uns Christen, der uns hilft, da gut durchzukommen. Und diese Aussicht auch, dass wir später auch bei Gott, ganz, ganz nah bei Gott sein können, das ist wunderbar und das hilft den Christen natürlich. Aber das heißt niemals, dass wir unsere Trauer irgendwie versuchen sollen wegzulegen oder zu verdrängen oder sonst. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht das, was Jesus möchte. Und kein Psychologe würde sagen, dass es gut ist, das wegzudrücken. Wir haben diese Trauer auch über den Verlust. Aber sie ist vielleicht bei Christen manchmal etwas weniger, ja, weil wir Gott haben, weil wir uns an Gott festhalten können, weil wir uns an Jesus festhalten können, weil wir zu Mutter Maria beten können. Alles diese Dinge, die helfen uns Christen enorm.
Eine weitere Frage, die noch reinkam, war: Was kann man machen, wenn die Trauer nicht nachlässt? Mhm. Hast du da spontane Antwort?
Ja, also wenn die Trauer sich über eine sehr, sehr lange Zeit zieht und ein Mensch sozusagen große Probleme hat, wieder zurück in sein Alltagsleben zu finden, wenn er eine sehr, sehr lange Zeit gar nicht mehr so richtig am Alltag teilnehmen kann, dann ist es ein Zeichen, dass er nochmal vielleicht therapeutische Hilfe braucht. Und das kann man natürlich auch bekommen. Ja? Also wenn es einfach zu lange wird mit der Trauer, dann ist es meistens ein Zeichen, dass man da ja ein bisschen Unterstützung braucht von einem Trauerbegleiter oder von einer Therapeutin oder von einem Therapeuten.
Ja, Frau Anandi, ich danke ganz fest, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Abend und hier uns Rede und Antwort gestanden sind.
Mhm, gerne.
Ich hoffe natürlich, dass Sie weiterhin auch Leute so gut betreuen können, wie Sie uns heute Abend hier betreuen können in Ihrer Arbeit. Mhm. Und einen ganz, ganz guten Abend wünsche ich Ihnen noch.
Ja, Ihnen auch. Ja,
danke.
Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Tschüss.
Wir hören jetzt von Björn Amadeus Tränen werden zu Gold. Ich glaube, der Titel sagt schon selber.
Ich glaub daran, dass du jede Träne mit mir weinst und dass du's nur.
Radio Horeb, Abend der Jugend, Björn Amadeus, Tränen werden zu Gold. Der Song, das auch aus schweren Zeiten teilweise was Gutes raus entspringen kann. Wir beschäftigen uns ja gerade voll mit dem Thema Trauer und Tod. Aber wir wollen jetzt auch nochmal ganz speziell auf unsere Hoffnung schauen und wo es auch hingeht nach unserem Glauben, nach dem Tod. Und wir sind gerade so im Flow mit der Sendung. Wer hier gerade beim Abend der Jugend dabei ist, der weiß, eigentlich ist hier schon Schluss um 21 Uhr. Wir überziehen aber heute mal ein bisschen. Also, hier geht's Vollgas weiter mit diesem Thema. Wir schauen jetzt gleich mal. Wir schalten eigentlich rüber zur Anna aus München. Die hat sich nämlich noch mal ein bisschen genauer mit dem Thema beschäftigt. Was ist denn dieser Himmel, auf den wir glauben, an den wir glauben? Und dieses Wiedersehen mit geliebten Menschen, kann es das geben? Wie sieht dieser Himmel aus? Da hat sie sich mal schlau gemacht, zum einen mit dem UCAT, also dem Katechismus, speziell für junge Leute. Und zum anderen hat sie auch mal die Passanten in München befragt, wie sie denn das so sehen. Glauben sie an sowas, an so einen Himmel, Leben nach dem Tod oder nicht?
Ich habe mich für euch in die Fußgängerzone in München begeben und habe einfach mal ein paar verschiedene junge Leute danach gefragt, ob sie an den Himmel glauben und wie sie sich den vorstellen. Die Antworten hören wir uns jetzt an.
Ja, also ich bin Christ und deswegen denke ich daran quasi, dass es einen Himmel gibt. Und ich würde mir halt vorstellen, so, keine Ahnung, dass es da alles cool ist und so. Also dass man da vielleicht immer das hat, was man gerade will und so.
Also ich glaube nicht an irgendwas Religiöseres, Höheres. Ich finde, es ist einfach nicht wirklich erwiesen. Es gibt dafür, ich bin ein sehr rationaler Mensch und wissenschaftlich gesehen gibt es dafür echt wenig irgendwie Bestätigung, dass sowas existiert. Und man sieht auch selber, dass bei der Bibel relativ viel einfach als falsch erwiesen wird. Also ich glaube daran nicht.
Also ich bin auch nicht Christin, aber ich glaube schon, dass es irgendwie wieder was gibt. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, irgendwie. So ist ja kindlich vorgestellt, aber irgendwie glaube ich daran, dass es so ein bisschen wie so eine Nebellandschaft ist, wo dann irgendwie so alle so in den Wolken so sitzen oder so. Das ist ja kindlich so gedacht, aber ich weiß nicht irgendwie.
Also ich bin auch nicht christlich. Ich denke nicht daran, dass es einen Himmel oder sowas gibt. Ich denke auch nicht an Gott oder so. Aber tatsächlich habe ich mir noch nie richtig Gedanken gemacht, ob es einen Himmel oder sowas gibt. Aber ich denke eigentlich da nicht dran.
Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und im Himmel bist du bei Gott und in der Hölle bist du bei Satan.
Soweit die Antworten von der Umfrage und ich persönlich glaube ja, dass es einen Himmel gibt Und das stelle ich mir als wunderbare Glückseligkeit vor, die nie endet, eine Umarmung, die nie endet, ein Wohlgefühl, wonach man sich hier hungernd und dürstend sehnt und alles dann eine Erfüllung findet, wo man nie wieder raus will. Ja, so stelle ich mir den Himmel vor. Jetzt schauen wir mal, was die Bibel und der Katechismus dazu sagen. Der Himmel ist der endlose Augenblick der Liebe. Nichts trennt uns mehr von Gott, den unsere Seele liebt und ein Leben lang gesucht hat. Zusammen mit allen Engeln und Heiligen dürfen wir uns für immer an Gott und mit Gott freuen. Weiter steht im UKIT geschrieben, wer ein Pärchen beobachtet, das sich liebevoll anschaut, wer ein Baby sieht, das beim Stillen die Augen seiner Mutter sucht, als wolle es jedes Lächeln für immer speichern, der bekommt eine ferne Ahnung vom Himmel. Gott schauen zu dürfen, von Angesicht zu Angesicht, das ist wie ein einziger unendlicher Augenblick der Liebe. In der Bibel steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Das ist es, was im UKIT geschrieben steht auf die Frage, worin der Himmel besteht.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Danke, Anna, dass du dich schlau gemacht hast, was im UKIT steht zu diesem Thema, zum Thema Himmel und dieser Hoffnung, die wir haben als Christen nach dem Tod. Und wir wollen jetzt einen Song hören von Arne Kopfermann. Auch eigentlich eine krasse Geschichte bei ihm. Er ist ja selber Sänger und Lobpreisleiter und seine Tochter ist mit 10 Jahren, einen Tag vor ihrem 11. Geburtstag, gestorben bei einem Autounfall. Er hat es überlebt und seine restliche Familie. Und er hat in seinen Songs natürlich dieses Thema auch stark behandelt, auch ein Buch drüber geschrieben. Ein Song davon, den wollen wir uns jetzt anhören, der heißt Wir werden uns wiedersehen.
Wir werden uns wiedersehen. In der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind, in seiner Herrlichkeit.
Radio Horeb, Abend der Jugend von Arne Kopfmann, Desson. Wir werden uns wiedersehen. Den hat er natürlich auch in Gedenken an seine tote Tochter geschrieben. Wir befassen uns hier heute mit dem Thema Tod und wir wollen jetzt aber doch noch mal ein bisschen den Fokus auch ändern und auf die Richtung Hoffnung und ein Leben nach dem Tod schauen. Wir haben gerade schon mit verschiedenen Leuten heute Abend geredet, wie sie mit Trauer umgehen. Jetzt wollen wir mit jemand sprechen oder uns mal mit was beschäftigen. Das wird teilweise als Nahtoderfahrung abgemacht. Und eine Person, die sowas erlebt hat, das war der Colton. Der ist nämlich mit 4 Jahren, hatte der ja, ein krasses Erlebnis, da hatte er einen Blinddarmdurchbruch, musste notoperiert werden und er ist jetzt heute 22 Jahre alt und er hat dort den Film gesehen, er hat dort den Himmel gesehen oder war im Himmel, behauptet er zumindest und das wurde auch verfilmt und die Mira hat sich den Film mal angeschaut und zeigt euch, ob es sich lohnt, den mal anzuschauen.
Cinemaline hier bei Radio Horeb. Den Himmel gibt's echt. So lautet der Titel des Films, den ich euch jetzt vorstellen will. Der Film handelt von einer wahren Begebenheit, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Todd Burpo und Lynn Vincent. Es geht darin um die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Colton Burpo ist 4 Jahre alt und der Sohn des Methodistenpfarrers Todd Burpo. Als Colton lebensgefährlich erkrankt, muss er notoperiert werden. Er überlebt um Haaresbreite. Hinterher sagt Colton, er habe während der Operation den Himmel erlebt.
Colton meint, er war im Himmel.
Was? Wann?
Vorhin, eben.
Nicht, wann er es dir erzählt hat. Ich meine, wann war er im Himmel?
Er sagte, er hätte während der Operation seinen Körper verlassen und dann mit angesehen, was der Arzt mit ihm gemacht hat.
Er hat eine ziemlich bewundernswerte Fantasie.
Nachdem Colton wieder gesund ist, erzählt er seinen Eltern, dem Pastorenehepaar Todd und Sonja Burpo, was er so im Himmel erlebt hat. Er beschreibt, dass er nach unten geschaut hat und gesehen hat, wie der Arzt ihn operiert hat. Und wie seine Mutter im Wartezimmer alle möglichen Leute aus der Gemeinde angerufen und aufgefordert hat zu beten. Und er hat seinen Vater gesehen, der in der Krankenhauskapelle gesessen ist und Gott angeschrien hat, dass er Colton nicht sterben lassen soll. Colton spricht von Engeln, die für ihn gesungen haben und von einer Begegnung mit Jesus, wobei er auch das Aussehen Jesu beschreibt. Im weiteren Verlauf des Films erzählt er von einer Begegnung mit seinem Urgroßvater, der lange vor Coltons Geburt gestorben ist. Colton berichtet, dass er Todd ausrichten soll, dass er keine Angst haben braucht. Zur Verwunderung der ganzen Familie erkennt Colton den Urgroßvater sogar auf einem Foto, in dem der Urgroßvater noch jung war, wieder.
Das da ist er, das ist Todd. Im Himmel sind alle jung.
Colton erzählt außerdem von der Begegnung mit seiner ungeborenen Schwester, die bei einer Fehlgeburt gestorben ist, von der ihm aber nie jemand zuvor erzählt hatte.
Mom?
Ja, mein Schatz?
Weißt du, dass ich eine Schwester habe?
Ja, natürlich weiß ich, dass du eine Schwester hast.
Ich hab das nicht gewusst.
Wie, du hast nicht gewusst, dass Cassie deine Schwester ist?
Nein, ich meine, ich habe zwei Schwestern. Das eine Baby ist in deinem Bauch gestorben, stimmt's?
Als Colton weiterhin über seine Erfahrungen im Himmel spricht, ist sein Vater Todd mit dem Dilemma konfrontiert, ob das Erlebnis seines Sohnes echt ist oder ob Colton halluziniert hat. Als Todd über das Erlebnis von Colton im Gottesdienst predigt, stößt er zudem auf das Misstrauen der Vorstandsmitglieder seiner Kirche. Als daraufhin noch ein Zeitungsartikel über Colton erscheint, wird Todd zum Gespött der Gemeinde. Doch Todd entscheidet sich dafür, zu den Erfahrungen seines Sohnes zu stehen und Colton zu unterstützen. Am nächsten Sonntag predigt er in der Kirche über den Himmel auf Erden, sowie über die Erfahrungen seines Sohnes und zeigt somit seine Unterstützung für Colton.
Gott hat meinen Stolz gebrochen und mein Herz geöffnet. Für die Liebe. Und alles, was ich tun muss, das Einzige, was diese Liebe erfordert, ist, anderen zu sagen, dass sie nicht allein sind.
Nach diesem Ereignis forscht Todd im Internet und findet eine Geschichte über ein litauisches Mädchen, das eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Das Mädchen hat ein Porträt von Jesus gemalt. Colton erklärt, dass ihr Bild dem ähnlich ist, wie er Jesus gesehen hat, als er den Himmel besucht hat. Fazit: Den Himmel gibt's echt. Meiner Meinung nach ein absolut sehenswerter Film mit Gänsehautmomenten.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Das war Mira. Sie hat für euch den Film angeschaut, Den Himmel gibt's echt. Ich glaube, ihr könnt den auf jeden Fall auch mal anschauen. Lohnt sich. Und wir haben nicht nur, also wir haben noch, oh, so nochmal neu. Wir haben auch mit dem Vater von Colton gesprochen. Wir hatten hier ein Interview mit ihm. Mit dem Todd Burpo heißt er nämlich. Und aus diesem langen Interview haben wir auch nochmal eine kleine Sequenz für euch rausgeschnitten. Natürlich könnt ihr dieses Interview auch komplett nochmal in unserer Mediathek in voller Länge anhören. Da geht es, glaube ich, über 1,5 Stunden sogar. Man kann es auch ganz einfach finden in unserer Mediathek oder zum Beispiel auf unserer Homepage gibt es ja so eine Lupe. Einfach eingeben, den Himmel gibt's echt. Da findet man das Ganze dann ganz easy, habe ich gerade vorher nochmal getestet. Also wer das Interview in voller Länge anhören will, kann das jederzeit tun. Aber jetzt mal schauen, was denn sein Vater sagt.
I think when you read scriptures or you hear people talk about heaven.
Und ich glaube, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen oder wenn wir Menschen hören, die über den Himmel sprechen,
you know that heaven is for real.
Dann wissen wir, den Himmel gibt's echt.
And when my son started sharing more about his experience about heaven.
Und als mein Sohn immer mehr über den Himmel und die Erfahrungen, die er dort hatte, sprach,
he kind of gave us like the big picture on the front of a puzzle box.
Hat er uns wirklich ein großes Bild von einem Riesenputzel gegeben.
Then I was able to look into scripture and what the church has been teaching and put those pieces together.
Und dann erst konnte ich wirklich in die Schrift hineinschauen und das, was auch die Kirche lehrt, und diese ganzen Teile, diese Puzzleteile richtig zusammenfügen.
You know, to heaven, Colton was so easy to accept and so easy to believe in.
Für Colton war es so einfach, den Himmel anzunehmen und an ihn zu glauben.
He became so frustrated when adults didn't understand what he was trying to say.
Und er wurde wahrlich frustriert, als er merkte, dass die Erwachsenen gar nicht wussten, was er eigentlich sagen wollte.
Abend der Jugend hier, Timo mein Name. Das war gerade Todd Burpo, der Vater von dem Jungen von Den Himmel gibt's echt, also von dem Colton. Er hat nochmal ein bisschen erzählt, wie, ja, was das mit ihm gemacht hat, dass sein Sohn diese Erfahrung hat, wie es im Himmel aussieht, diese Nahtoderfahrung. Und ich glaube, das verdeutlicht nochmal diese Hoffnung. Ich glaube, auch ohne solche Berichte sollten wir als Christen diese Hoffnung haben auf den Himmel. Ich glaube, dazu steht genug in der Bibel drin und auch im Katechismus und so weiter. Aber ich glaube, das kann teilweise nochmal helfen, auch sich das so ein bisschen vorzustellen, wie das sein kann im Himmel. Und ja, zeigt nochmal neu diese Hoffnung, die wir haben, was gerade auch das Thema Tod angeht, dass wir nicht einfach nur glauben, hey, das Leben ist einfach vorbei und das war's und dann wird es dunkel, sondern dass es weitergeht und dass es Sinn macht, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich hoffe, generell der Abend heute hat dir geholfen, mit diesem Thema besser umzugehen, sich nochmal vielleicht ein bisschen mehr Gedanken dazu zu machen. Die ganze Sendung kannst du natürlich auch nachhören bei uns in der Mediathek oder in der App und wir wollen mit dem Song Hoffnung jetzt die Sendung beenden. Timo Langer mit den Obros zusammen mit dem Song Hoffnung. Ich glaube, es gibt echt eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und Hoffnung auch aus seiner Trauer, die voll okay ist und die man auch zulassen sollte, wieder rauszukommen, weil Jesus auch unsere Hoffnung ist.